SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Landwirtschaft. Da denkt man sofort an Regionen auf dem Land, in den Bergen. Aber Landwirtschaft gibt heutzutage auch in Städten. Die englische Begriff Urban Agriculture oder Urban Farming hört man immer mehr, also städtische Landwirtschaft, städtisches Bauern. Bei uns in der Schweiz hat man die Ideen und Visionen in Städten wie Zürich, Basel, Bern oder Biel aufgegriffen in den letzten Jahren. In den letzten Jahren es gibt es Gemeinschaftsgärten an Orten, wo vorher Parkplätze gestanden sind. Es gibt Fischfarmen und Treibhäuser auf Dächern. Es gibt Champignon-Kulturen in Autogaragen. Schon länger im Trend sind eigene Pflanzplätze auf dem Balkon. Man pflanzt seinen eigenen Kopfsalat, seine Peperoni, seine Tomatli. Grün hat Hochkonjunktur. Der SRF1-Redakteur Jürg Oeninger zeigt uns die grüne Welle in der grauen Stadt.
Lagerstrasse hinter der Europaallee, Kreis 5, mitten in der Stadt Zürich. Links und rechts von der Strasse hat es neue mehrstöckige Geschäftshäuser. Parterre sind Läden und Restaurants. Die Strasse wird hinten aufgerissen und vorne wieder zugeteert. Alles ist zubetoniert. Ein Quartier mit Häuserschluchten. Eine grosse Stadt hat halt keine Grünfläche oder einmal höchstens ein paar Park- und Friedhöfe und ein paar Familiengärten, Schrebergärten, denke ich. Aber halt, da komme ich in meiner Recherche zur Sendung noch auf die Welt. Zuerst aber gehe ich hier zu Zürich im Kreis 5 in den Laden «Wedge and the City», Gemüse in der Stadt von der Gudrun Ongania. Von aussen, vor dem Schaufenster, stehen Gemüsekisten auf dem Trottoir mit Salatsetzling, Kräuter und einem Lavendelstock.
Ja, gut, das gibt es woanders auch, das ist vielleicht das sind so.
Ja.
Mein Ziel ist, sagt Gudrun Ongania, den Leuten zu zeigen, wie sie Gemüse und überhaupt Nutzpflanzen auf ihrem Balkon anpflanzen können. In den Laden kaufen und in die Kurse hören, kommen die Leute ab Mitte 20 bis ins höhere Alter, mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
Es sind verschiedene Sachen. Eines, was ich sehr stark rausfühle, ist, dass die Leute wieder mal was mit den Händen machen wollen. Man sitzt da so viel vom PC online, man will sich wieder erden, mal wieder was fühlen, die Erde in den Fingernägeln haben, auch wieder was selber schaffen. Ich habe das auch mal gehört, dass jemand gesagt hat, ja, es ist, man fühlt sich wirklich mächtig, wenn man einen Samen in die Erde tut. Und dann entsteht auf einmal was. Das hat man vielleicht nicht mehr so oft heutzutage.
Das Bedürfnis der Leute in der Stadt, sich zu erden, im wörtlichen und im übertragenen Sinn, mit Gartenbeet in Topfgrösse als Alternative zum Garten. Das heisst heute Neudeutsch Urban Gardening, Gärtnern in der Stadt. Gudrun Ongania, die ursprünglich aus dem Tirol kommt, zeigt mir, was die Leute kaufen, um auf kleinstem Raum zu gärtnern.
Also was sehr gefragt ist im Moment, sind die Pflanzsäcke. Das sind Säcke aus verschiedenen Textilien, in denen man reinpflanzen kann wie ein Topf. Und der Vorteil ist, sie sind sehr, sehr leicht. Man kann sie auch zusammenfalten quasi im Winter wieder reinnehmen. Und es gibt sie von einem Minisack bis ein Beet, das man auch auf eine Terrasse stellen kann. Das ist dann auch mal ein Quadratmeter zwei.
Quadratmeter zwei, was sind die kleinsten Säcke, die Sie da haben?
Die kleinsten sind die 3-Liter-Säcke. Also wirklich so viel Eikrütli oder Eisalakop.
Okay, also das ist eine sehr mobile Geschichte. Also ein Topf, den man gut rumlopfen kann. Das ist jetzt etwas sehr Typisches für so Urban Gardening, wo man wenig Platz hat und ein bisschen rumschieben muss.
Was wir auch haben, wir haben stapelbare Pflanzkisten. Also einzelne Pflanzkisten, wo jetzt Kistli 12 Liter Erdvolumen hat. Also schon recht viel. Da kann man schon Salat, Kräuter, Erdbeeren, auch mal einen Krautstiel anbauen. Und das Schöne ist, sie sind nicht sehr breit. Und man kann sie wie aufeinander stapeln, sodass man eigentlich die ganze Wand begrünen kann damit.
Also es sieht ein bisschen aus wie Briefkästen, wo man die Schlitz aufgewuchtet hat, damit man etwas rein tun kann.
Ja, das ist ein sehr guter Vergleich.
Ist auch erweiterbar oder nur als Eiselement?
Es ist auch sehr begehrt, weil es einfach sehr wenig Platz braucht und man in die Höhe geht und man kann immer noch das Tischli und den Grill und was man sonst noch als am Balkon hat draußen haben. Etwas, was sehr polarisiert immer, sind diese Töpfli, wo die Pflanzen von der Decke wachsen. Das ist ein Topf, der hat oben einen Wasserspeicher drinnen, man pflanzt die Pflanze rein und man hängt sie von der Decke. Und das ist immer, entweder man mag es oder man hasst es. Das ist für Kräuter, für Nutzpflanzen, aber auch für sehr super für Orchideen, Hängepflanzen. Das nennt sich Skyplanter.
Aber die wachsen ja also gar rauf wieder da, nicht gar runter.
Genau, die Pflanze dreht sich dann gegen das Licht. Das ist normal, ja. Es ist ein bisschen unterschiedlich stark ausgeprägt, je nach Pflanze. Pflanzen wie Orchideen, die auch sonst auch an Bäumen wachsen, Hängepflanzen, die drehen sich nicht so stark. Kräuter werden sich sehr stark gegen das Licht drehen.
Und die Idee, wer hängt, also Decke?
Das hängt man an die Decke. Die Idee kommt aus Neuseeland mit dem Gedanken, es hat ja immer mehr die großen Häuser mit nur riesigen Fensterscheiben, ohne Fensterbänkle. Und man hat eigentlich sehr viel Platz, den man nie nutzt, und der ist von der Decke.
Darum hat kein Fensterbänke mehr, ja, logisch.
Ja, und so ist die Idee damals also von einem jungen Unternehmen aus Neuseeland entstanden, und die sind sehr erfolgreich damit, schaffen wir sehr viel mit Architekten, Lichtdesigner, um so ganze grüne Installationen zu kreieren.
Wenn ich einen Garten habe, dann habe ich vielleicht ein Treibhaus. Haben Sie das auch für den kleinen Balkon?
Ja, was wir haben, sind so Treibhäuser mehr zum Vorziehen, die man im Innenraum verwendet, wie wenn wir jetzt im Februar, März Tomaten anfangen vorziehen oder jetzt Gurken, Zucchini. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, verschiedenen Größen.
Das sind so wie Brotbüchse grosse. Oder Hamsterkäfige ohne Inhalt.
Genau, Hamsterkäfige ohne Inhalt. Sie haben wie ein Schüssel unten und dann so einen durchsichtigen Deckel. Wie man es auch kennt, vielleicht das große Butterdeckel, wo man den Butterdeckel abnimmt. Die sind mehr für drinnen, könnte man aber auch Anfang Januar ausstellen. Ja.
Also auch das, man will das, was man im Garten kann machen, auch auf dem Balkon oder sogar drinnen machen. Das ist so ein bisschen das Prinzip, gehöre ich raus. Es ist natürlich im Moment eine Mode, ein Trend, logisch. Ist das anhaltend? Oder sind die Leute, die jetzt kommen, dann nicht mehr rum, irgendeines Tages?
Also der Gartentrend, man sieht das ja nicht speziell auf Urban Gardening, aber Garten ist immer was, was eine Wachstumsbranche auch ist, in der Schweiz, wo das Bedürfnis da ist. Ob so stark ist wie jetzt, dass jeder was machen will daheim, das hat sicher seine Auf und Abs. Was ich schon glaube, ist, dass dieses Bedürfnis, wieder zu wissen, wie das Essen wächst, dass das nicht ein kurzer Trend ist, sondern dass das was ist, was sich auch klima wieder in der Gesellschaft verankert.
Also mit anderen Worten, Urban Gardening ist mehr als ein Trend?
Also ich bin sicher, dass Urban Gardening mehr als ein Trend ist.
Urban Gardening, der Trend zum eigenen Gemüse und Salat auf dem eigenen Balkon und in der Stube. Aber die Lust aufs eigene Gemüse, da drauf in der Stadt etwas anzupflanzen, geht noch viel weiter, weit über den eigenen Balkon raus. Das erfahre ich zu Basel. Das Gundelinger Feld. Das war in der Stadt Basel bis zur Jahrtausendwende ein Industrieareal. Seit 14 Jahren ist hier ein alternatives Quartier entstanden, wo etwa 200 Leute arbeiten in kleinen Büros, Werkstätten, Restaurants und kulturellen Institutionen. In einer Ecke ist das Restaurant Bio Bistro mit ein paar Tischen und Stühlen als Gartenbeiz. Rundum sind SBB-Paletten mit Boxen, gefüllt mit Erde und ein Haufen Küchenkräuter drin. Das ist der Kräutergarten vom Bio Bistro. Gerade nebenan hat es eine Regenwasserfassung. Der Andreas Seiler, 45, Vater von zwei Kindern, gehört zu den Gründern von dem speziellen Restaurant, wo auch ein paar IV-Rentner mitarbeiten. Leute, die Mühe haben mit dem normalen Arbeitsrhythmus. Der Andreas Seiler ist der Koch dort. Speziell ist auch, der Andreas Seiler ist Bienenzüchter und produziert Honig. Zmitzt in der Stadt, nämlich gerade hier, hoch oben auf dem Dach. Um seine Bienen anzuschauen, nehmen wir den Lift auf und aufs Dach.
Da sind wir jetzt, kann man sagen, auf dem dritten Stock vom Gundeldinger Feld. Wenn man so umschaut, sieht man auf die Flachdächer ab. Also man hat plötzlich auch ganz andere Perspektiven auf die Stadt. Es ist hier ein Teil von dem Flachdach, der begrünt ist, bewusst auch mit Pflanzen, die Nektar spenden. Das kann genutzt werden von jensten Insekten und eben natürlich auch Bienen.
Also das ist eine Naturwiese, mehr oder weniger, oder? Ungemäht, ungedüngt, oder? Mhm. Und jetzt hat es hier 1, 2, 3, 4 Bienenkästen. Da vorne sehen wir auch Bienen rumfliegen. Wie viele Bienen sind da?
Es sind 4 Bienenvölker und ein Jungvolk da vorne. Das erkennt man dort daran, das ist nur der untere Teil, der Brutraum. Und das ist Volk von diesem Jahr. Das heisst, es ist bereits ein Muttervolk schon so weit gediehen, dass es möglich war, Ableger zu gewinnen aus diesem Volk. Und das heisst, ich habe von 3 Völkern 4 Völker gemacht. Und das ist eigentlich das, was ich möchte in dieser Grössenordnung behalten. Maximal 4 Völker.
Es ist ja auf den ersten Blick oder auf das erste Gehören schon exotisch, Bienen in der Stadt. Die passen da gar nicht hin.
Das ist tatsächlich so und es ist interessanterweise auch oftmals die erste Bemerkung, die ich höre, wenn ich den Leuten erzähle, dass ich hier Imker in der Stadt bin. Ja, geht denn das überhaupt? Und das Spannende ist, dass es sich eben fast anbietet aufgrund von den vielen Hinterhöfen, die man in der Stadt hat. Man hat die Baumallee, man hat all die Vorgärten und die Leute tun Gärtner, es hat Blütenpflanzen und darum findet die Biene eigentlich rund ums Jahr irgendetwas, das ihnen Nektar oder Pollen spendet.
Da wäre meine Frage, also die Bienen, sagen wir mal, die konkreten 4 Völker, die finden genug Nahrung für ihr Volk?
Definitiv, also es ist auch so, dass man zum Teil sogar höhere Erträge erzielen kann als auf dem Land in der Stadt. Vielleicht ist es auch wegen dem, weil die Futterkonkurrenz nicht so gross ist. Also es hat nicht so viele Bienenvölker vielleicht wie auf dem Land. Und das zusammengenommen jetzt mit dem Überangebot an Nektar, an Blütenpflanzen, die rum sind, führt dann dazu, dass auch die Erträge entsprechend ausfallen.
Ist denn das so, dass es einfach genug Grün hat, wie Sie beschrieben haben, in den Hinterhöfen, in den Vorgärten, in den Alleen und so weiter, in den Stadtparken? Oder ist das in den letzten Jahren erst entstanden, quasi mit dem Bewusstsein, zum Beispiel wieder unten, oder? Das war ja noch nicht früher. Ist das schon immer gewesen oder ist es heute einfach besser möglich für Bienen?
Es hat sich zum Teil ein Umdenken stattgefunden, dass die Leute sich vermehrt interessieren in letzter Zeit, woher kommt unsere Nahrung, woher kommen unsere Lebensmittel und vielleicht dort auch wieder anfangen, selber sich einen Bezug zu schaffen zur Herstellung von Lebensmitteln. Aber andererseits habe ich auch den Eindruck, dass das ja schon immer vorhanden war. Ich denke nur an die Familiengärten. Das sind riesige Flächen, die hier schon seit Jahren genutzt werden und eigentlich gar nicht so ein grosses Aufsehen darum gemacht worden ist. Und nicht zu vergessen natürlich auch die Baumallee. Also jetzt gerade die Linde zum Beispiel hier, wo wir die Gundeldinger Strasse entlang haben. Das gibt jetzt zwar noch keinen Nektar, den die Bienen sammeln können, aber ab Juni können dort die Bienen den sogenannten Waldhonig holen. Waldhonig ist eine Laus, die sich am Baumsekret ihre Nährstoffe rausnimmt und dann so einen Zuckersirup ausscheidet und das geht dann die Bienen holen. Darum probiert man auch eine Grenze zu ziehen, Ende Mai, dass man Ende Mai, wenn es eine gute Saison ist, das erste Mal Honig schleudern kann. Und das gibt dann den sogenannten Blütenhonig, von der Blüte von all den vielen, vielen Blüten in der Stadt. Und was ab Juni gesammelt wird, gilt dann quasi als Waldhonig. Das kann man dann auch farblich unterscheiden. Der Waldhonig ist eher der herbe, dunkle Honig und der Blütenhonig ist eher der hell, schmeckt auch vielleicht ein bisschen diverser.
Man sagt sogar, man geht noch einen Schritt weiter und sagt, Stadtbienen haben eigentlich viel mehr als die auf dem Land. Also viel, viel mehr Angebot. Wie ist das zu verstehen?
Die Landwirtschaft hat sich auch verändert. Auf dem Land hat man vielleicht früher auch die grössere Biodiversität gehabt und dann hat ein Bienenhäuschen mit, sage ich jetzt mal, 10, 20 Völkern auch mehr Sinn gemacht. Dort haben sie auch ständig das Futterangebot gehabt. Aber aus Effizienzgründen haben die Bauern viel auch umgestellt auf die sogenannten Monokulturen. Das heisst, es gibt ein Überangebot an Nektar, zum Beispiel, jetzt, wenn wir bei den Bienen bleiben, während einem kurzen Zeitfenster. Ich denke an Raps. Und das heisst, sie finden während 10 Tagen finden die Bienen einen Haufen und nachher ist nichts mehr rum. Und dann schwätzt man ja auch von der sogenannten grünen Wüste. Das heisst, es ist zwar grün, aber es hat keine Blütenpflanzen mehr rum. Und dann ist es je nachdem schwierig für ein Bienenvolk auf dem Land zu überleben.
Es fasziniert ihn, sagt Andreas Seiler beim Wiederabfahren mit dem Lift, dass der Mensch mit der Natur wieder in Kontakt kommt. Dass die Stadt und das Land wie eine Art verschmelzen miteinander.
Im Zusammenhang mit dem Restaurant, wo ich ja hier arbeite, probieren wir halt so einen Mini-Kreislauf in der Stadt zu kreieren. Nicht mit dem Anspruch, dass wir uns selber versorgen können, aber einfach, dass wir den Kreislauf darstellen können. Und wir nennen das ganz kurz und salopp von der Bestäubung über den Teller in Kompost. Das heisst, wir haben dort Bienen, die rumfliegen, die unten in unserem Kräutergärtchen die Blütenpflanzen oder Kräuterpflanzen bestäuben. Die nutzen wir in der Küche, sie verarbeiten in unseren Speisen. Die organischen Abfälle kommen in Kompost, der auch hier auf dem Gundeldingerfeld bewirtschaftet wird. Die Komposterde wird dann wieder eingeschaffen in die Blumenträge und die Pflanzen können wieder wachsen, die Bienen können wieder bestäuben und so ist eigentlich der Kreislauf wieder geschlossen. Und das tut mir einfach wahnsinnig spannend, das können da doch ansatzweise so einen landwirtschaftlichen Kreislauf können zu kreieren.
Der Kreislauf und die Bienen, das ist nicht einfach nur Urban Gardening, Gärtner in der Stadt auf dem eigenen Balkon, sondern das ist bereits ein Teil von Urban Agriculture, von der Landwirtschaft in der Stadt. Gerade in Basel gibt es ein paar Beispiele für die städtische Landwirtschaft. Das grösste Projekt ist der Gemeinschaftsgarten Landhof. In diesem Gemeinschaftsgarten inmitten in Basel war vor kurzem ein grosses Fest. Gekommen ist, wer dort mitmacht und überhaupt alle die, die wollten schauen und mitfeiern. Wir haben gegessen, getrunken, geschwätzt und Musik gehört. Der Landhof ist offen für alle. Niemand hat für sich allein ein Stück Garten. Alle können mithelfen. Alle können das Gemüse und die Früchte essen. Wir gärtnern zusammen. Verantwortlich für den Garten ist ein Kernteam von rund 15 Leuten. Mitmachen tun aber viel mehr Leute. Auf rund 2 Jahre Land hat es rund 300 Pflanzen. Gemüse, Beere, Kräuter, Blumen. Es hat Trockensteinmauern, einen grossen Kompost, Magerwiesen, Ästhäufen und ein bisschen versteckt einen selber gebauten Pizzaofen. Ein paar Leute stehen um den gemurten Ofen herum. Jemand bläst in eine Flöte nie.
Das ist so. Am Schluss, damit man Pizza machen kann, hat man dann ein Feuer hinten.
Das ist
gar
kein
Seifen.
Wenn man eigentlich unten am Kämmen macht, dann flammen
wir gerade raus. Aber wir machen draussen. Unter dem Kämmen das Feuer.
Mein Name ist Michelle Glasstetter und ich wohne am Riechering 28 und das ist nur ein Katzensprung hierhin, sodass ich ab und zu hier oben, vor allem zum Löwenzahn und Brennnesseln gönne, zum Verzehr.
Also Sie dürfen hierher kommen und einfach holen?
Ja, ich habe das abgemacht. Ja.
Aha. Also Sie können profitieren vom Löwenzahn zum Beispiel? Tun Sie auch gerne hier manchmal?
Dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich schaue aber gerne zu, wenn ich sowieso in der Nähe bin, wie gewerkt wird und freue mich, wie alles schön grünt und sprießt unter fachkundiger Aufsicht und Arbeit. Ich bin dafür, dass man möglichst viel konsumieren was man selber gepflückt hat. Also, ist Selbstgepflücktes, ist meine Devise.
Und noch einen Schritt weiter, noch Selbstgemachtes?
Ja, selbst gepflücktes und selber zubereitet, wie der Landhofsirup, den ich jetzt gerade gebracht habe, gestern eingekocht aus den Blütendolden vom hier blühenden Holunder. Und mit meinem Rezept habe ich jetzt hoffentlich viele hier beglückt, die haben können probieren von meinem Sirup. Ich kann ein Gespräch führen, ich kann mich erkundigen nach den neuesten Informationen. Ich kann neue Leute kennenlernen und wenn ich Altbekannte sehe, freue ich mich natürlich doppelt und so tauschen wir uns aus. Und die Idee, hier realisiert zu haben, hat mich eigentlich dazu gebracht, als ich eine Wohnung gesucht habe vor 2,5 Jahren, mich genau hier in der Nähe niederzulassen. Sobald ich Zeit habe, kann ich hier gerne mitarbeiten. Im Moment habe ich Arbeit bis in den Himmel rauf, aber wenn ich dann einmal mehr Zeit habe, engagiere ich mich selbstverständlich auch hier engagieren, nicht nur in meinem eigenen Garten hinter dem Haus, wo ich darf bewirtschaften, sondern auch hier.
Und dann treffe ich die wichtigste Person vom Gemeinschaftsgarten Landhof.
Ich bin Dominik Oser. Ich bin Fachfrau für biologisch-dynamische Landwirtschaft und bin hier eigentlich die Leiterin oder auch Koordinatorin vom Garten. Ich bin immer am Mittwochnachmittag hier und das Gartenteam anleiten, machen zusammen Gartenplanung, so ein bisschen Übersicht und ein bisschen Verantwortung für den ganzen Garten. Das ist eine Artischocke, die wir selber angezogen haben, auf dem Balkon von einer Nachbarin und die jetzt dieses Jahr bleiben darf. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie die wird. Und sie ist gepflanzt auf einem Hügelbeet, wo unten innen sind Äste, die eigentlich die Wärme speichern und auch den Nährstoff. Das ist wie ein kleiner Kompost im Beet innen, wo die Wärme und Nährstoff der Pflanze gibt. Das Hügelbeet ist etwa knapp 10 Meter lang. Die Höhe ist vielleicht einen halben Meter. Und genau in der Mitte haben wir unsere Artischocke gepflanzt. Sie ist jetzt einen halben Meter hoch, von unseren Schnecken schön behütet und sie hat überlebt. Hier stehen wir von unserer Kräuterspirale. Die haben wir vor 2 Jahren gebaut. Wir haben sie ausgeschrieben als Workshop. Und sind dann etwa 40 Leute gekommen, die wir zusammen mit Bauschutt unten innen und dann mit Steinen, allen möglichen Farben und Grössen, haben wir jetzt die Kräuterspirale mit etwa 3 Meter Durchmesser. Ein bisschen mehr als 1 Meter hoch. Und da sind wir wirklich fast zu viele Leute gesehen, also mit 40 Leuten an einer Kräuterspirale zu bauen, ist dann herausfordernd, aber es war ein wunderschöner Tag, wo wir das gebaut haben. Jetzt stehen wir hier vor unserem Dinkelfeld. Also das Feld ist ein bisschen übertrieben, es ist etwa 4 auf 2 Meter. Dinkel fängt schon gleich an von Ähre schieben. Und das gibt nicht sehr viel Getreide, aber für uns ist doch auch zum zeigen, viele Leute wissen nicht, dass das Getreide ist. Sie denken, das ist irgendein Gras. Nebenan haben wir auch Beinwell, gute Bienenpflanzen. Die Wurzeln ist eigentlich eine Heilpflanze.
Es ist eine Mischkultur in den Beeten und auch bei den Leuten. Es hat Männer mit Krawatten, Seniorinnen, Arbeitslose, Familien, Jugendliche, alle Gesellschaftsschichten. Der Zugang ist einfach. Man muss kein Land mieten, wie in den Schrebergärten, den Familiengärten. Und wir gärtnern zusammen, weil man kein eigenes Land hat und darum auch keinen Haag drum machen kann. Das heisst aber, ich setze Tomaten und vielleicht isst sie dann ein anderer. Oder ich gestalte ein Beet mit kleinen Steinen und das nächste Mal sind die Steine weg, weil jemand das nicht schön gefunden hat. Dafür kann man einen Haufen Wissen abholen und austauschen. Ein Gemeinschaftsgarten kann ein regelrechter Bildungsstandort sein, wo man viel über den Garten lernt und auch die ganzen Zusammenhänge der Lebensmittelproduktion erfährt. Wo sich Menschen begegnen, gibt es Geschichten. Die Geschichte von diesen zwei, die ganz in der Nähe 12 Jahre lang fast nebeneinander gewohnt und sich nicht gekannt haben. Dann sind sie sich im Landhofgarten begegnet und haben sich verliebt. Oder die Geschichte, die alles mit der städtischen Landwirtschaft in Basel angefangen hat. Die Geschichte nämlich von den Keinkaufswagen, von mobilen Kleinstgärten für die Stadt. Die Idee hatte Tilla Künzli, eine von den jungen Frauen, die sich eine nachhaltige Entwicklung auf die Fahne geschrieben haben.
Das sind Einkaufswägele, 230 Stück, die eigentlich auf dem Abfall gelandet wären, wenn wir es nicht übernommen hätten. Und die sind 2011 bepflanzt worden von Interessierten und stehen jetzt in der Schweiz verteilt. 180 davon in Basel. Mittlerweile hat das schon in Bern und anderen Schweizer Städten Fuß gefasst. Und ich sehe, es ist so ein Anfang. Ich meine, jeder, der das gemacht hat, merkt, dass das jetzt nicht unbedingt der Inbegriff von einem Garten ist. Es ist klein, aber es ist ein Anfang und es hat einen Funken Humor drin. Es ist nicht einfach, um gewisse Leute vielleicht auch abholen. Es läuft selbstständig weiter. Also die Leute das austauschen oder melden sich und sagen, ich will meinen nicht mehr. Dann kommt jemand und sagt, ich will einen und dann tauscht sich das aus. Also was wir gemerkt haben, zum Beispiel jetzt hier im Gemeinschaftsgarten Landhof, dass der Hunger nach Essen eindeutig kleiner ist als der Hunger nach sozialem Austausch. Ich glaube, das ist ja das, was vielleicht viele ein bisschen falsch verstehen. So, ja, Urban Agriculture und Urban Gardening, das ist ein Luxus. Wir brauchen das ja nicht, wir haben ja die Gestelle voll in den Läden und merken vielleicht nicht, dass es eigentlich um einen anderen Hunger geht. Und hier tut die gemeinsame Gärtnerin an einem genialen Ort anfangen. Also einfach so einfach. Und jeder kann einsteigen auf seine Art und hat sofort eine Möglichkeit zum Andocken. Das Gemeinschaftliche, das zusammen miteinander versuchen herauszufinden, was wir wollen, wie wir kommunizieren, was wir aushandeln. Ja, das wird hier geübt.
Besonders ist die Geschichte vom Gemeinschaftsgartenlandhof selber. Das Land gehört der Stadt, es war Gewerbe drauf, ein schöner Teil zugeteert. Und dann hat die Stadt vor ein paar Jahren Hand geboten. Man hat den ganzen Teer aufgebrochen und weggenommen. Die Stadtgärtnerei hat Erde geliefert und daraus ist seither der Gemeinschaftsgarten entstanden. Es gibt auch Geschichten von den vielen Nationen in diesem Garten. Miterleben tut die der Bastian Frich. Er ist in den 20ern innen und ist wie Dominik Goser eine der zentralen Figuren in diesem Garten.
Wir haben über 50% Ausländeranteil und da haben wir das x-fach erlebt. Da sind uns auch Welten aufgegangen. Als schönes Beispiel der Mangold oder sonst auch bekannt als Kreuzstiel. Da haben wir hier einen Schweizer gehabt, der hat Blätter abgeschnitten und wollte kompostieren. Glücklicherweise haben wir gleichzeitig einen Portugiesen hier gehabt. Der hat dann eigentlich den Stängel kompostieren und hat Blätter heimgenommen. Und die haben das gesehen. Und dann haben sie gesagt, hey, was machst denn du mit den Stängeln, was machst denn du mit den Blättern? Gleichzeitig war noch eine Bündnerin da. Die haben gesagt, wir brauchen daheim beides, wir machen Kapunz. So haben wir dann angefangen, einen kleinen Rezeptenordner anzulegen, haben uns eine Kochecke eingerichtet und uns ab und zu uns bekochen. Und so gehen uns immer wieder Welten auf.
Es sei eine klare Organisation hinter dem Garten, sagt Bastian Frich. Auch wenn alles ein bisschen wild und ungeplant aussieht. Und auch wenn der Garten immer offen ist und es keinen Abwart hat.
Es ist schon so, ein Teil ist das Kernteam, das sind etwa 15 Leute. Und dann vielleicht im nächsten Kreis sind es Leute, die kommen regelmässig und das sind immer die gleichen. Und dann gibt es einen ganz grossen Kreis von Besuchern, das sind weit über 1000 im Jahr, die einfach mal kommen, schauen können und das eine tolle Sache finden. Und vielleicht nehmen sie irgendetwas mit. Und hat man so quasi einen Sommer mitgegeben, das sprießt vielleicht noch immer, das erfahren wir auch immer wieder und das ist dann auch wunderschön. Aber die kommen dann einmal oder vielleicht mal ein zweites Mal oder kommen vielleicht mal an die Feste, die wir feiern, zwei, drei, vier Feste im Jahr mit den Jahreszeiten. Das sind so die Kreise.
Es sei zwar organisiert, regelmässig bespreche ich das Kernteam, was wo gepflanzt wird. Und doch ist alles sehr offen. Man kann kommen und gehen, wenn man will. Was bringt denn so eine städtische Landwirtschaft? Ist das nicht einfach ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, das so kann man natürlich immer argumentieren, aber mit dieser Argumentationslinie, glaube ich, kommt man nicht weit. Ich finde es schade, dass es oft so ein bisschen als träumende Bewegung oder romantische Bewegung aufgefasst wird, weil es hat ein riesen Potenzial, wenn man hier schafft, zusammen zu arbeiten, an einem Strang zu ziehen, zu kooperieren. Schließlich geht es auch darum, gemeinsam eben wirklich Verantwortung zu übernehmen für unsere ganze Erde. In dem Sinn, vielleicht frei nach Gandhi, fangen wir dort an, unsere Welt zu erschaffen, wie wir sie uns wünschen, das kann man schon sagen. Und es stimmt, es ist vielleicht in gewissem Maße ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber wenn nicht jetzt, wenn dann, es fängt so an und steht der Tropfen, hüllt den Stein.
Vor allem ist es die Idee, zusammenzukommen und zusammen einen Garten zu pflegen. Aber nicht nur. Hinter der städtischen Landwirtschaft steckt noch viel mehr. Und das erfahre ich auch hier in Basel. Schweizer Radio SRF, Sie hören den Doppelpunkt über städtische Landwirtschaft. In Basel sind die verschiedenen Gärten miteinander vernetzt. Dahinter steht der Verein Urban Agriculture Netz Basel. Der Verein fördert, dass Menschen, die in der Stadt und der Agglomeration von Basel leben, Lebensmittel, Kräuter, Blumen, Nutz- und Medizinalpflanzen selber herstellen. Hauptinitiant und Gründungspräsident ist der Isidor Wallimann von Basel, emeritierter Professor. Er hat Soziologie, Ökonomie und Landwirtschaft studiert. Unter Urban Agriculture versteht er das ganze Spektrum von landwirtschaftlicher Produktion, eine moderne Bewegung innerhalb der Umweltbewegung. Es sei aber nicht das Gleiche wie das ebenfalls moderne Urban Gardening.
Also ich finde den Begriff nicht gut. Darum haben wir ganz bewusst gewählt, Landwirtschaft in der Stadt. Urban Agriculture und Urban Gardening ist eigentlich so eine Schweizer Variante von einem Gärtner in der Stadt, wo es schon ewig lang gibt. Aber wir wollen ganz bewusst Urban Agriculture betreiben, nämlich dass man mehr als nur Garten macht in der Stadt, sondern insgesamt Lebensmittel in der Stadt herstellt, wie das die Landwirtschaft überall macht.
Wo überall in der Stadt kann man denn Anbaufläche nutzen? Eine Stadt ist ja ziemlich verbaut.
Ich würde mal grob sagen, man hat die Flächen, die gerade auf dem Boden sind, nachher die Flächen, die über dem Boden zum Beispiel Dächer sind, nachher die Flächen, die unter dem Boden sind, zum Beispiel alte Keller und Garagen. Anstatt Auto könnte man vieles an Lebensmitteln produzieren unterirdisch. Zum Beispiel Champignon, zum Beispiel Brüsseler Salat, Endive und so weiter. Da gibt es eine Haufen Möglichkeiten, wo man die mit künstlichem Licht oder auch nicht und mit wenig Licht oder auch gar kein Licht könnte herstellen. Und insofern gibt es viel mehr an Möglichkeiten, Lebensmittel in der Stadt zu produzieren, als wir jetzt nutzen. Wir denken, dass ein Teil der Park sehr steril ist und überhaupt nicht richtig im Quartier dient. Um die Park quartierdienlicher zu gestalten, müssen wir einen Teil dieser Park im Quartier öffnen und fürs Quartier öffnen, damit das Quartier Kontrollen übernehmen kann, was dort auf diesen Park abgepflanzt wird. Und ein Teil dieser Kontrolle würde dazu führen, dass Lebensmittel abgepflanzt werden.
Allerdings, der Isidor Wallimann, der Soziologe und Ökonom, der auch noch Landwirtschaft studiert hat, sagt, dass die Landwirtschaft in der Innenstadt massiv überinterpretiert würde. Es gäbe ja fast keine Dächer, die die Last von einer nassen Erdschicht tragen können. Auch Asphalt aufbrechen, um etwas anpflanzen, wie im Landhof, sei begrenzt. Und mobile Systeme wie Minigärten in Paletten mit Boxen oder Minigärten in Einkaufswegen seien nur ein kleiner Zugewinn von Land. Aber städtisch, urban, sei auch nicht so eng definiert, sagt er.
Urban, das ist noch wichtig zu wissen. Wir verstehen das nicht als Innenstadt, als Kernstadt, sondern wir verstehen das als Agglomeration insgesamt, weil allein in der Schweiz sind inzwischen ca. 80% der Bevölkerung in der Agglomeration beheimatet und lebt dort. Und die Agglomeration bietet unglaublich viele Flächen, die im Sinne von Lebensmittelherstellung noch viel intensiver können gebraucht werden. Das heisst aber nicht, dass jede Fläche, die man hat, jedes Fußballfeld oder was immer, muss in einen Herdöpfelacher umgestaltet werden.
Es ging also nicht um eine neue Anbauschlacht, aber...
Wir haben natürlich die Vorstellung, dass man muss die Lebensmittelbeschaffung und Herstellung frisch denken muss. Nämlich von dort aus denken, wo man lebt. Und das ist eben in der städtischen Agglomeration für 80% der Leute in der Schweiz, dass man denkt, woher beziehen die ihre Lebensmittel, nachher die Frage stellt, wo kann man sie am nächsten herbeziehen und wie weit müssen die Kreise gehen, bis man sich ernähren könnte in einer Stadt. Und heutzutage haben wir genau das Umgekehrte, nämlich wer Geld hat, geht irgendwo her und kauft irgendetwas von irgendwoher. Und wir finden, das ist sozial und ökologisch nicht nachhaltig und nicht tragbar. Denn so wie wir uns jetzt verhalten, fragen wir zum Beispiel nicht, wer produziert für uns auf welchem Boden, mit welchen sozialen und mit welchen ökologischen Bedingungen. Und das wollen wir geändert haben mit Urban Agriculture als Ansatz.
Wir wollen die Lebensmittel so beziehen, dass wir wissen, es ist Bio und der Bauer hat einen gerechten Lohn. In diesen Aspekt sind sie Sprengstoff, weil sie bis heute niemand richtig angehen, sagt Isidor Wallimann. Potenzial in der Stadt sieht Isidor Wallimann unter anderem bei den rund 5'000 Familiengärten zu Basel. Wir suchen Zusammenarbeit, sagt er, weil ich schaue, wie man die privatisierten Schrebergärten und die Gemeinschaftsgärten zusammenbringen könnte. Trotz allem, die städtische Landwirtschaft sei nur als Ergänzung zu der aktuellen Landwirtschaft denkt, mehr zur Selbstversorgung. Aber eine Prognose machen, das sei schwierig, sagt er.
Wie viel gemessen in Tonnen Lebensmittel in der Stadt in 10 oder 20 Jahren produziert werden. Und das weiss ich nicht. In der Agglomeration, also die Aussenstädte, das weiss man auch nicht. Das ist einfach nur alles offen. Und Urban Agriculture als Bewegung ist aber am Zunehmen. Und somit würde man sagen, es gibt eher mehr von der Lebensmittelproduktion in der Stadt und Agglomeration insgesamt als jetzt. Und vor allem gibt es einen riesen Bildungseffekt, den wir erreichen durch die Bewegung.
Die Bildung, das Wissen, das Bewusstsein für das Ganze, für den natürlichen, den ökologischen und den ökonomischen Kreislauf. So gesehen ist Urban Agriculture mehr das Bewusstsein für die Zusammenhänge fördern als Lebensmittel in grossen Mengen produzieren. Und darum kann es dank der städtischen Landwirtschaft mit der Zeit eine sogenannte Vertragslandwirtschaft, eine solidarische Versorgungsgemeinschaft geben. Das ist eine der Visionen von Urban Agriculture. Was ist eine Vertragslandwirtschaft? Das ist, wenn eine Gruppe von Konsumenten mit einem Bauer in der Gegend zusammenarbeitet. Das heisst, die Konsumenten garantieren dem Bauer, dass sie ihm seine Produkte kaufen. Dafür können sie Einfluss nehmen darauf, wie der Bauer produziert, also dass er zum Beispiel biologisch anbaut. Die Konsumenten können dem Bauer auch ein Darlehen geben, damit er zum Beispiel auf Bio umsteigen kann. Das alles passiert auf lokaler Ebene und es geht um Lebensmittelfragen, um ökologischen und sozialen Gewinn, nicht um finanziellen Gewinn. Schweizer Radio SRF, Sie hören den Doppelpunkt. Urban Agriculture, die Landwirtschaft in der Stadt, vermischt sich von aussen gesehen mit Urban Gardening, einem Gärtner in der Stadt. Es ist aber viel mehr als einfach nur mit Freude, Gemüse und Nutzpflanzen im Minigarten auf dem eigenen Balkon anzupflanzen. Es geht schlussendlich um eine neue Landwirtschaft, die lokal, sozial und ökologisch vertebt, also lange Transportwege vermeidet, garantiert, dass die produzieren, den gerechten Lohn und gute Arbeitsbedingungen haben und mit den Ressourcen sparsam umgehen und nichts verschwenden. Dazu bringt die städtische Landwirtschaft die Menschen zusammen und integriert Menschen, die, warum auch immer, am Rand der Gesellschaft stehen oder einsam sind. Die Projekte in Basel, aber auch in Zürich und in anderen Städten sind lauter freiwillige Projekte. Einmal sind viele Leute dabei, dann machen wieder weniger mit, es ist ein Kommen und ein Gehen. Die sich besonders engagieren, überlegen sich, wie sie es anbringen, dass ein Gemeinschaftsgarten konstant und regelmässig durchs ganze Jahr gepflegt werden kann. Man denkt zum Beispiel an eine Wandergärtnerin, die von Garten zu Garten geht und die Leute gezielt anleitet und ausbildet. Die Idee vom Kreislauf, die hat unterdessen weitere Kreise gezogen. Aus Urban Agriculture hat es Urban Farming gegeben, ein Geschäftsmodell.
Ja, das ist jetzt der Fischraum. Sie merken, es ist noch ein bisschen wärmer. Und zwar, weil wir natürlich Generatoren haben, die auch Wärme produzieren und weil wir das Wasser jetzt auch auf 28 Grad geheizt haben.
Es war ein Abend im Mai, in Basel im Dreispitzareal, auf einem Dach eines Industriegebäudes. Auf dem Dach sieht man schon von weitem einen roten Container. Und dort drinnen züchtet man Fisch, zumindest in der Stadt.
Wir haben im Prinzip hier drei Fischzuchtbecken. Die sind alle gleich aus, den dritten mache ich jetzt nicht auf. Wo man Fisch futtert. Die belastet das Wasser und unten dran, in der Mitte jetzt ein Bodenablauf. Und das sind die drei Leitungen, die hier reinkommen, die grünen. Und das vierte Beck ebenfalls ist das die Ablaufleitung, die hier reingeht.
Wir stehen im Container innen. In einem grossen Becken schwimmen ein Haufen Fische rum. Tilapia heissen sie und sind tropische Buntbarsch. Das Becken ist verbunden mit Leitungen und Schläuchen. Die Leitungen führen aus dem Container raus in ein riesiges Treibhaus neben dem Container, das auch auf dem Dach steht.
Plastikmaterial, kann man da rundherum gehen oder sie schauen sich den hier an.
Der Andreas Graber führt eine Gruppe pensionierte Naturwissenschaftler durch die Anlage der Firma Urban Farmers. Der Andreas Graber ist Umweltnaturwissenschaftler und arbeitet an der Hochschule zu Wederschwil. Seit 2002 beschäftigt er sich mit Fischzuchtsystemen und ist Mitgründer von Urban Farmers. Was hier oben auf dem Dach ist, ist eine Dachfarm mit einem geschlossenen Wasserkreislauf, sagt Andreas Graber. Links produziere ich Fisch und rechts Gemüse, Tomaten, Salat und Kräuter. Und beide Seiten, Fisch und Gemüse, profitieren je von der anderen Seite. Dem Wasserkreislauf sagt man im Fachjargon Aquaponics.
Was ist Aquaponics? Zuerst einmal ein Wortspiel, nämlich eine Zusammensetzung von Aquakultur, Fischzucht, und Hydroponics, das ist Pflanzenproduktion ohne Erde im Wassersystem. Wenn wir schauen, wo heute die Industrie steht, dann haben wir auf der einen Seite den Fischzüchter, der einen Fisch haltet, mit Futter mästet und produziert. Der Punkt ist, dass der Fisch etwa ein Drittel von den Nährstoffen aufnimmt und die anderen zwei Drittel gibt er wieder ab. Er kann ja das Futter nicht vollständig verwerten. Und die Nährstoffe belastet noch das Wasser und darum muss er das Wasser erneuern. Hat entweder eine Anlage, die Frischwasser hat, die durchläuft, oder er hat die Käfig von Anfang an im Meer raus. Er macht also eine Umweltverschmutzung. Man kann auch sagen, er nutzt eigentlich gar nicht das volle Fischfutter, sondern zwei Drittel von dem Wert entlädt er in die Umwelt, weil er nicht weiss, was anfangen. Auf der anderen Seite der Industrie haben wir die Gewächshausindustrie, die Kunstdünger einsetzt. Auch da weiss man, Phosphor wird in den nächsten 50 Jahren, 40 Jahren schon limitierend werden. Das sind jetzt fossile Ressourcen, die man abbaut als Kunstdünger. Wenn man jetzt den Fisch und die Gemüseproduktion koppelt, dann können wir über 3/4 vom Dünger einsparen in der Pflanzenproduktion. Ein paar Zusatzdünger braucht es weiterhin, die natürlich nicht im Fischfutter drinstecken. Und wir können sagen, wir können eine Fischzucht betreiben, die absolut nachhaltig ist, weil sämtliches Wasser ist von den Pflanzen verbraucht worden, zum Verdunsten wieder in die Luft, das gibt wieder Regen. Und sämtliche Nährstoffe, die man aus der Fischzucht ausschwemmt, können auch verwertet werden. Das ist das Potenzial von Aquaponics.
Die Gleichung, die Andreas Graber macht, ist also 1 plus 1 ist 3. Man kann das ganze Fischfutter brauchen und braucht dafür weniger Dünger für den Salat und Tomaten. Es gibt kein Abwasser, weil das Wasser der Fisch brauchen die Pflanzen und die verdunsten zum Schluss. Die Idee ist auch darum interessant, weil Fisch auf dem Land produzieren ökologisch heute gescheiter ist, als aufs Meer fischen, wenn man alle Faktoren anschaut. Umweltbelastung und Energieaufwand sind auf dem Land kleiner. Die Pflanzen auf dem Dach sind nicht in der Erde, sondern haben ihre Wurzeln im Wasser. Das Treibhaus sieht aus wie ein hochtechnologisiertes Labor mit Tisch, mit Kunststoffkanälen, wo die Pflanzen aus Löchern in den Abdeckungen rausschauen, wo Schläuche von der Decke abhängen und, man glaubt es gar nicht, wo echte Hummeln herumfliegen und die Pflanzen bestäuben.
Jetzt vom System her, man futtert vorne Fisch und dann das Wasser verwerten oder eben Pflanzen ziehen. Und da sehen Sie die Bassins. Das sind, ich bin jetzt mal so frei und mache den auf. So. das sind Schwimmkulturen, das heisst, es ist ein Wasserbecken, aha, wo Wasser drin ist. Ja. Und die Pflanzen schwimmen auf diesen Styroporflossen oben und gehen mit den Wurzeln ins Wasser rein. Das heisst, die Pflanze hat hier unten eigentlich jede etwa 30 Liter Wasser frei, um drin hineinwurzeln und das füllen mit dem Wurzelvolumen. Das heisst, wir bringen das Fischwasser, lassen es durch das Becken durchströmen und bringen es hinten wieder retour. Das sind jetzt Peperoni, verschiedene Farben. Auf der anderen Seite sehen Sie Tomaten, Sherry-Tomaten, auch 5 verschiedene Sorten. Das ist rappelvoll mit weißen Wurzeln. Die Pflanze geht also in das Wasser rein und nimmt den Nährstoff auf.
Die Idee dazu ist alt und kommt aus dem asiatischen Raum. Dort gibt es zum Beispiel Reisfelder, wo gleichzeitig Fisch gezüchtet werden. Die Pilotanlage zu Basel soll zeigen, wie es geht und dass es geht. Dass man die Anlage auf ein Dach gebaut hat, ist nicht einfach ein Gag, sagt Andreas Graber.
Farming heisst Pflanzenproduktion in erster Linie. Aus Sonnenlicht etwas herstellen. Auf dem Dach haben wir natürlich das beste Potenzial, um Sonnenlicht zu nutzen. Und das ist auch in der Stadt vorhanden.
Das Dach ist der Platz, der unten auf dem Boden wegen dem Gebäude, das drauf steht, verloren gegangen ist und wo man so wieder gönnt. Eine solche Anlage mit all dem Wasser hat ein Wahnsinnsgewicht. Im Moment könnte man auf weniger als 1% von allen Häusern so eine Anlage bauen, sagt Andreas Graber. Die anderen würden das gar nicht tragen. Aber er ist zuversichtlich.
Ich denke eben auch in Zukunft, wenn man die Technologie kennt. Wir haben da übrigens auch nicht statische Städte. Also gerade in Asien wird eine Stadt wahrscheinlich alle 30 Jahre mal neu gebaut. Das heisst, wenn das eine Technologie ist, wo man auch kennt, was für ein Potenzial das da ist, kann das natürlich ein integrales Element werden, wo man in die Planung von einem Neubau einbezieht. Ich sage einmal provokativ, früher hat man Dächer gebaut aufs Gebäude, damit es nicht reinregnet. Und das ist eigentlich ein Sakrileg. Wieso sollte man denn nicht von Anfang an sagen, wenn es da eine Sonne hat an dem Standort, früher war es mal eine grüne Wiese, viel früher. Jetzt haben wir halt 20 Stockwerknutzungen darunter gebaut. Aber die oberste Fläche können wir weiterhin für Sonnenlichtnutzung, nämlich Lebensmittelproduktion, nutzen.
Beim Urban Farming, bei der Kreislaufwirtschaft mit Fisch und Gemüse, geht es nicht um Hobby- und Selbstversorgung, wie bei Urban Agriculture, sondern um Markt und Rendite. Aber es geht auch, gleich wie bei der städtischen Landwirtschaft, eben bei Urban Agriculture, darum, lokal zu produzieren und lokal zu verkaufen. Die Produkte von dieser Pilotanlage gehen direkt zu einem Grossverteiler, der 200 Meter nebenan ist. Bei Tomaten und Orsal im Gewächshaus kommen einem als Konsument die kraftlosen Tomaten in Sinn, aus den Gewächshäusern zum Beispiel von Holland. Die Schuld daran ist nicht Orsal, sagt Andreas Graber, sondern sind die Produzenten dahinter.
Und zwar hat Orsal einen schlechten Ruf bekommen, zu Recht damals, weil das ein Standardware war, die man produziert hat. Also man hat die Technologie genutzt oder halt ausgenutzt, um möglichst viel Quantität zu produzieren, möglichst viel Kilo Tomaten. Natürlich zu Kosten der Qualität. Denken Sie an Stichwort Antimatch-Tomaten. Wenn man einen Stein produziert, ist es ein Stein. Dann ist er nicht gleich wie eine qualitative, hochwertige Tomate mit Süße und einem guten, frischen Aroma. Das hängt aber wirklich nicht auf die Technologie drauf ab oder ob die Pflanze Erde hat, sondern wie tut man sie düngen, was für eine Pflanze ist es, wie viel Licht hat sie gehabt und vor allem, wie frisch hat man geerntet.
Urban Farmers sucht jetzt Unternehmer, die Geld und Mut in die Hand nehmen und so eine Anlage bauen und betreiben.
Unsere Rechnungen zeigen, dass ab etwa 1000 Quadratmeter Dachfläche ökonomischer Farmer betriebbar ist. Das heisst, 15 Jahre Abschreibedauer, etwa 4% Zins. Das heisst, es ist nicht eine Goldgrube. Wir machen es jetzt nicht zum Reichwerden, zum sagen, es ist ein Schritt, der in die richtige Richtung führt. Man kann die Technologie noch deutlich verbessern. Und es ist heute schon finanziell machbar. Also machen wir es heute schon.
Urban Farmers ist Hochtechnologie. Und eine, die rentieren soll im März. Das ist ein anderer Ansatz, als Urban Agriculture hat. Andreas Graber tut darum deutlich unterscheiden.
Urban Agriculture oder Gemeinschaftsgärten haben eine sehr wichtige soziale Funktion, aber es wird nicht verkauft von dem, sondern es wird selber konsumiert. Das heisst, da gebe ich eigentlich einen Marktanteil von 0%, weil es kommt einfach nicht auf die Rechnung vom Markt. Es geht, das ist nicht ein Teil von dem, wo man rechnet, das muss ich via Supermarkt in die Bevölkerung verteilen, damit die Stadt genug zu essen hat. Das heisst, alle Produkte, die eine Marktrelevanz werden haben, werden aus Farmsystemen kommen, die müssen kostendeckend operieren. Und das bedeutet, es sind grosse Systeme und es sind effiziente Systeme mit professionellem Personal und einer Firma dahinter.
Trotzdem gehen beide Ansätze in die gleiche Richtung. Und wie schon der Isidor Wallimann, der intellektuelle Kopf hinter der Gemeinschaftsgärten, sagt auch der Andreas Graber, dass die Stadt ein grosses landwirtschaftliches Potenzial hat.
Das Ziel ist, in der Stadt die Produkte zu produzieren, die ökonomisch Sinn machen, wo man aber ökologisch sagen kann, da kann man Transportwege einsparen, da braucht es keinen Flugtransport mehr beispielsweise. Interessanterweise ist ja genau da dort, wo dann auch ökonomische mitträgt, das Ganze mitfinanzieren. Und wenn Sie fragen, was das Potenzial ist längerfristig, ich denke, dass man bis 20% von den frischen Lebensmitteln, die man in der Stadt produziert, beispielsweise Fisch oder Salat, Kräuter, in der Stadt kann produzieren. Wenn das man das wird realisieren, ist offen, das kann noch 30 Jahre gehen, 40 Jahre gehen. Es kann sein, dass es erste Städte gibt, die hier eine Vorreiterrolle nehmen, die hier bald schon bei 5% sind. Das weiss ich nicht. Ich weiss einfach, es lohnt sich, in dieser Richtung weiterzudenken.
20% in der Stadt, aber nicht in erster Linie auf den Dächern.
Also ein grosser Anteil von diesen 20% wird bodengebunden sein. Wenn wir andere Städte anschauen, war ein Beispiel kürzlich an einem Kongress in Marrakesch, Nordafrika, wo man gesehen hat, die Stadt ist einfach Faktor 10 gewachsen in den letzten 20 Jahren. Also dort, wo früher noch der Garten war, ist einfach heute Stadt. Interessanterweise, wenn ich mit den Gewächshausproduzenten in der Schweiz rede, sind die heute am dritten Standort. X Generationen vorher hatten wir noch mitten in der Stadt Basel produziert, bis 1880. Die sind dann 1910 an den nächsten Standort gezogen. Dort sind sie auch verdrängt worden, weil die Stadt in dieser Zeit rausgewachsen ist. Also die sind eigentlich immer Urban Farmers gewesen. Mittlerweile sind sie 10 Kilometer vor den Toren der Stadt Basel. Aber eigentlich sind es immer noch Urban Farmers.
In der Stadt, begriffen als Innenstadt und Agglomerationsgürtel. Gemüse in der Stadt, das ist im Moment total in Mode. Die Mode drückt sich aus als städtisches Gärtnern mit Gemüse auf dem Balkon, als Engagement in der Gemeinschaftsgärten in der Stadt oder als Fischfarm kombiniert mit Gemüseanbau auf einem Dach. Unterdessen ergreifen auch schon Stadtverwaltungen die Initiative und initiieren Projekte auf städtischem Land in diese Richtung. Der Isidor Wallimann von Urban Agriculture Netz Basel ist sicher, dass das mehr ist als nur ein Trend.
Ich würde sagen, die Bewegung schläft im Moment nicht ein. Im Gegenteil, sie wächst noch. Gleichzeitig ist der Diskurs um Lebensmittel immer intensiver geführt. Und allein schon das garantiert, dass wir als Urban Agriculture vor einer Zukunft stehen und nicht am Zenit sind.
Urban Agriculture, die städtische Landwirtschaft als eine Bewegung, die das Bewusstsein für das Ganze, für den natürlichen, den ökologischen und den ökonomischen Kreislauf schafft. Offen ist, ob das Bewusstsein einfach bei den Umweltbewegten bleibt oder ob es tatsächlich so weit kommt, dass die Gesellschaft alle das Bewusstsein überkommt. Und ob sich dann die konventionelle Landwirtschaft in der Zukunft einmal bis zu einem gewissen Grad neu, nämlich lokal, organisiert hat.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.